Hallo, lieber Dr. Volker Meisner. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf, in deiner Praxis. Und ich würde dich einmal kurz vorstellen und dann beginnen wir mit der ersten Frage.
Gerne. Hallo Judith. Herzlich willkommen bei mir.
Dankeschön. Also, du bist Ganzheitsmediziner und beschäftigst dich seit 35 Jahren mit den Aspekten der Selbstheilung. Du hast den ganzheitlichen Ansatz der Holarmedizin entwickelt, um den Menschen darin zu unterstützen, seine Kraft der Selbstheilung maximal zu entfalten. Dabei schaust du, auf welcher Ebene die wahren Krankheitsursachen sind, hinter den jeweiligen Symptomen. Das ist ja im Prinzip auch die Krux für uns Menschen, würde ich ja sagen. Und wendest dann individuelle Methoden an. Dazu verwendest du verschiedene Analyseverfahren, zum Beispiel aus dem Bereich der Radionik, unter anderem der Schwingungs- und Informationsmedizin, die darunter fallen. Du bist unter anderem Autor des Buches Deine Lizenz zur Selbstheilung, wo du deine Arbeit schon sehr detailliert erklärst und mit einem Praxisteil. Wir halten das kurz hoch. Und es gibt ein weiteres Buch von dir, Mit Absicht gesund, was in zweiter Auflage erschienen ist oder in Kürze erscheint?
In Kürze erscheint.
Okay. Sehr schön. Gut, und heute geht es einmal darum, das ganze Spektrum der Selbstheilungsmöglichkeiten aufzuzeigen und mit dir sozusagen durch diesen Dschungel zu navigieren. Ja, wenn ich selber beginne, da zu recherchieren, dann steht man vor einer großen Fülle an Informationen. Und das Gute war, wir haben gestern auch schon ganz praktisch gearbeitet, ja, 4-5 Stunden. Also es war ganz lang und umfangreich und sehr ergiebig, muss ich sagen. Darüber sprechen wir später noch. Und ich würde aber gern mit der Frage beginnen, jetzt kommt ein Patient zu dir in die Praxis. Ein klassischer Fall, sagen wir, er hat Nahrungsmittelunverträglichkeiten, er hat eine chronische Krankheit und vielleicht noch Migräne. Und wo beginnst du und guckst, auf welcher Ebene muss ich jetzt körperlich unterstützen, muss ich jetzt mental, emotional unterstützen oder gehe ich auf die energetische Ebene, das Karmische etc.?
Mhm. Ja. Also dieser klassische Fall, da gibt es solche Patienten, habe ich tatsächlich, das ist, ne? Mhm. Die, bis die zu mir kommen, durchlaufen die aber schon mal einen Prozess. Das heißt, wenn jemand bei mir einen Termin haben möchte, dann telefoniere ich mit dem erstmal eine gute Viertelstunde, um einfach mal zu schauen, ob ich denn überhaupt der geeignete Therapeut, wie auch immer, für ihn bin. Wenn jemand möchte, dass er nur einen anderen Therapeuten sucht, der ihm dabei hilft, symptomatisch was zu machen, dann bin ich nicht der Richtige. Mhm. Ja, dann würde der sozusagen in dem Qualifizierungsgespräch schon gar nicht weiterkommen. So, die Leute, die dann zu mir kommen, haben dann einen Anamnesebogen ausgefüllt, haben sich also mit ihrer eigenen Krankheitsgeschichte nochmal beschäftigt, also ganz aktuell, und können auf meine Fragen dann viel besser antworten. Mhm. Und dann ist es wirklich eine Sache des Interviews, der ersten Anamnese, der gemeinsamen Anamnese, wo der Schwerpunkt hingeht in der Sitzung. Das kann ich von vornherein gar nicht sagen. Mhm. Ja, das, was ihn quält und das, was ihn am meisten quält, sagen wir mal so, das nehmen wir ran. Natürlich würde er wahrscheinlich wegen der allergischen Symptome kommen, weil das, was ich, einen Ausschlag macht oder Asthma oder was wie auch immer. Ne? Wenn er einen Migräneanfall hatte, 1-2 Tage vorher, wird das im Vordergrund stehen. Also man weiß es nicht. Mhm. Ne? Ist aber auch egal. Denn ich habe immer so ein schönes Beispiel. Wenn du einen Wald hast mit vielen Bäumen, es ist egal, durch welche 2 Bäume du in den Wald gehst. Du wirst die Hütte in der Mitte wirst du finden, wenn du die Zeichen lesen kannst. Also du wirst immer zu der Hütte geführt. Das sind nur unterschiedliche Zeichen von der Seite und von der Seite. Mhm. Also völlig ist es egal, wie du anfängst.
Mhm. Ja, das heißt, du würdest sagen, es gibt immer wie so einen gemeinsamen Knotenpunkt, den man vielleicht mit der Zeit sieht, also stellvertretend für die Hütte,
ja,
und wo man dann gezielt ansetzen kann.
Ja,
ja. Okay. Und du hattest gestern schon das schöne Beispiel, nehmen wir den Fall, jemand hat eine Depression. Und durch diese Depression ist mein Immunsystem gedeckelt oder runtergefahren und daraufhin entsteht ein Pilz. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Möglichkeit, ich habe einen Pilz, vielleicht im Darm, der stört meine Serotoninbildung und daraufhin entwickelt sich die Depression, Henne und Ei. Mhm. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, wie selektierst du da denn?
Also da nutze ich ein System. Das ist von der Firma CME Swiss, das ERI-System, KME-ERI heißt es. Mhm. Da kann man das tatsächlich sehen. Du kannst wirklich sehen, was in der extrazellulären Matrix los ist, mhm, und ob das eher eine psychosomatische Sache ist oder eine somatopsychische. Mhm. Und hier kann man wirklich sehen, wo ist die wahrscheinliche Ursache, mhm, und was ist die Folge. Mhm. Man kann es im Gespräch auch herausfinden, aber das System, dieses ERI-System ist einfach unbestechlich. Das misst einfach, mhm, und sagt mir das. Mhm. Aber der ist schon entscheidend, was ist zuerst und was ist später. Also was behandle ich wirklich Kann schon sein, dass du den Pilz behandeln musst, aber es wird halt nicht reichen, wenn du tatsächlich über eine depressive Episode kommst.
Mhm. Ja, und das haben wir ja gestern schon getestet. Ich hatte das einmal in der Hand, so ein kleiner Computer. Oder so ein Stick. Genau, und innerhalb von wenigen Minuten war eine ganze Analyse da, ja. Und das Interessante, fand ich, war, wir haben ja verschiedene, ganz verschiedene Sachen gemacht. Wir gehen das auch gleich alles systematisch durch. Und trotzdem gab es wie so einen Querschnitt über alle Analysen. Also es hat sich ein gemeinsames Bild am Ende gezeigt. Ja, das fand ich spannend. Also die waren sich nicht uneins, sondern...
Nee. Deswegen sind die auch so ausgewählt. Ja. Die betrachten den Menschen aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln. Und genau dadurch erkennst du eben das Ganze. Du kennst doch ein Hologramm, so eine zweidimensionale Scheibe mit einem dreidimensionalen Inhalt. Mhm. Je nachdem, von wo aus du mit dem Lichtstrahl hingehst, siehst du unterschiedliche Aspekte dieser zweidimensionalen Struktur, aber halt dreidimensional. Das heißt, du brauchst ein paar verschiedene Blickwinkel, um das Ganze zu erkennen. Und das ist so ähnlich.
Ja. Und das System, was du gerade genannt hast, das misst die... Jetzt muss ich gucken, dass ich es nochmal zusammenkriege, dieses körperliche Feld,
das elektrische Feld und macht eine Spektralanalyse, heißt das.
Okay.
Also man schaut nach, ob das ganze Frequenzband, was dieses Feld haben sollte, auch da ist. Mhm. Und da, wo die Frequenzen fehlen, diese Löcher, ne, das kann das System entdecken, da weiß man nachher, wo das herkommt.
Mhm. Ja, okay. Gut. Und vielleicht nochmal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir sagen, okay, die Ursache könnte karmischer, transgenerationaler, auf transgenerationaler Ebene liegen oder auf körperlicher Ebene. Woher weißt du schon erstmal, wo fangen wir an? Du hattest den Anamnesebogen gewählt, aber gibt es so einen ganz klassischen Bereich? Man könnte ja jetzt sagen, gut, wir haben alle sehr... wie sagt man, kleinmachende und sehr nicht sehr aufbauende Glaubenssätze mitbekommen, ja, über unsere, wie auch immer, alle so. Und unsere ganze Gesellschaft befindet sich ja in einem Fluss, der, man sieht, dass die Gesellschaft auch psychosomatisch immer kränker wird. Und was würdest du denn sagen, wo gucken wir zuerst? Wir wissen, durch die Ernährung bekommen wir ungünstige Stoffe mit, die unseren Darm angreifen, vielleicht durch die Luft, durch das Trinkwasser. Wo würdest du beginnen?
Also Vergiftung oder Toxizität ist schon ein Thema bei fast allen. Mhm. Aus meiner Erfahrung kann man sagen, dass 60-70% der Ursachen chronischer Krankheiten in toxischen Beziehungen liegen. Also noch nicht mal ja das, was du isst, sondern das, was du aushalten musst. Mhm. Die Beziehung kann sein der Partner, kann sein der Chef, der Kollege, Mobbing oder solche Sachen. Ne? Mhm. Das macht die Leute wirklich krank nachhaltig. Da kannst du noch so gesund essen, wenn du in so einer toxischen Beziehung bist, wirst du krank werden. Mhm. Insofern suche ich immer raus, worunter leidet aus meiner Wahrnehmung der Patient am meisten. Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber nach ein paar 10.000 Patienten und 35 Jahren denke ich, habe ich ein gewisses Gespür dafür, was da ist. Und dann kann man ja gezielte Fragen stellen. Und je nachdem, wie der Patient antwortet, sagst du mal, okay, dann war es das oder nicht. Mhm. Wenn du stellst eine Frage in die Augen, mir nass, dann weißt du, okay, da bist du richtig.
Hast den Punkt getroffen. Ja,
und dann kann man weitermachen. Also das ist eine ganz einfache Sache.
Okay. Und du hast mir im Vorgespräch am Telefon gesagt, es gibt auch ganz klassische Heilungsverhinderer. Vielleicht haben die auch dazu beigetragen, dass ich jahrzehntelang diese Krankheit aufrechterhalten habe. Kannst du da so ein paar Klassiker nennen? Was wäre das zum Beispiel?
Ja, also es gibt die Ursachen, die dich krank machen. Und dann gibt es Ursachen, die verhindern, dass du gesund wirst. Mhm. Das können die gleichen sein. Also bei Giften ganz oft die gleichen sein. Mhm. Aber bei den Beziehungen sind es oft in der Regel unterschiedlich. Ja, weil du anders aufwächst, als du in der Partnerschaft oder im Job lebst. Mhm. Heilungsverhinderer sind zum Beispiel hohe Anforderungen. Also wenn du ständig am Limit lebst, weil du es beigebracht bekommen hast, du musst immer das Beste geben. Mhm. Ja, wenn du Liebe durch Leistung erkaufen gelernt hast, das hält dich krank. Da wirst du nicht gesund, weil du ja ständig mit Vollgas da durch die Gegend bist. Mhm. Wenn du nicht Vertrauen gelernt hast, solche Sachen, das sind so typische Heilungsverhinderer. Oder wenn du halt ganz schräg dich ernährst, wenn du also wirklich also ungesund lebst, dann kannst du manche Heilungen aufhalten, auf jeden Fall.
Ja. Und würdest du sagen, dass wir durch unsere Ernährung schon eine relativ stabile Situation herstellen könnten? Also ich kann ja mal als erstes, das erste Beispiel, was wir gestern gemacht haben, du hast eine Haaranalyse genommen und da ging es um die körperliche Ebene. Also du hast, hinterher gab es eine Auswertung, welche Nahrungsmittel Auf welche sollte ich erstmal verzichten für eine Weile, weil sie Energie rauben? Und welche sollte ich verstärkt zu mir nehmen, weil es zum Beispiel einen Kaliummangel gab oder Jod, oder erinnere ich mich. Aber immer mit natürlichen Nahrungsmittelquellen,
ja.
Oder?
Ja. Ja, das ist der Vorteil von dieser Analyse. Wir untersuchen die DNA der Haarwurzeln. Also wir nehmen nicht die Haare, den Schaft, und schauen auch nicht nach, welche Gifte da drin sind, sondern wir nehmen die Haarwurzel, deswegen wird ja auch die Wurzel ausgerissen. Mhm. Ne? Und dann untersuchen wir diese DNA, und da kommen dann ein paar Seiten Auswertungen eben raus. Und zunächst geht es darum, dass wir nachschauen, welche Nährstoffe fehlen. Sind das Aminosäuren, sind das Fettsäuren, sind das Mineralien, sind das Antioxidantien und sowas. Das ist so der grobe Sache. Und dann schauen wir nach, okay, wenn da was fehlt, in welchen Lebensmitteln ist denn das drin? Ne, dann wird also gesagt, okay, bei dir fehlt ein Eisen oder irgend sowas. Dann wird gesagt, gut, dann nimmst du halt Brokkoli, nimmst du die Kelp und was immer, wo halt immer Eisen drin ist. Mhm. Und diese Liste bekommst du dann mit. Mhm. Und da geht es ja nicht darum, dass du alle Nährstoffe jeden Tag in Übermaß zu dir nimmst, sondern ich empfehle immer so in einer Woche darauf zu achten, dass alles mal drin war. Und man stellt immer wieder fest, so sagen wir, rote Beete, Brokkoli, Spinat, die enthalten ja viel. Du kannst ja mit roter Beete und Brokkoli kannst dich ja einfach ernähren. Da brauchst du nicht mehr viel. Das ist alles drin, also Bio-Qualität. Das macht es nicht schon aus. Wenn du keine Bio-Qualität nimmst, wird es schwieriger. Aber du kannst mit Ernährung kannst du dich weitestgehend gesund halten.
Ja, und würdest du sagen, es gibt Nahrungsmittel, die auf jeden Fall, wo du per se empfehlen würdest, die sollte jeder weglassen?
Ja, Zucker. Den modernen Weizen. Der ist wie die meisten Leute einfach nicht mehr gesund. Der ist genetisch so verändert worden, schon vor längerer Zeit, dass das einfach nicht mehr gesund ist. Es gibt einen Unterschied zwischen italienischem Weizen und deutschem Weizen zum Beispiel. Also wenn die Italiener, deswegen holen die Italiener auch für ihre Pizzen den Weizen aus Italien, weil der einfach besser ist.
Stimmt.
Aber ich würde Weizen mitnehmen. Und alle Lebensmittel, in denen Zucker zugeführt worden ist, oder Zuckersirup, Glukosesirup, Fructosesirup, diese ganzen verklausulierten Zuckersachen. Ja, wenn da was zusätzlich drin ist, sofort weglassen.
Ja. Und die Krux dabei ist, das ist für uns als Verbraucher in der Regel nicht erkennbar. Also wir haben gestern zum Beispiel über die Hafermilch gesprochen. Ich trinke keine Milch mehr seit längerer Zeit und habe das natürlich durch Hafermilch ersetzt. Fand ich für mich am leckersten. Und du hast aber gesagt, es steht ja drauf, ohne Zuckerzusatz. Es werden aber Enzyme hinzugeführt, so dass es in Zucker aufgespalten wird.
Genau, der Hafer hat eine recht gute Stärke, einen recht hohen Anteil, der aber als Zucker nicht in Erscheinung tritt. Das heißt, da muss der Körper lange dran rumbasteln, bis er überhaupt den Zucker da rausholt. Also es wäre kein Kalorienproblem, diese Stärke. Aber die Hafermilch schmeckt einfach nicht, wenn du nur Hafer klein machst und nicht, also Wasser drüber gießt. Mhm. So. Damit die Leute das halt auch trinken, muss es süß sein. Zucker willst du auch nicht zusetzen. Das müsstest du deklarieren. Mhm. So. Also gibt man Enzymen zu, was aus dieser Stärke den Zucker rauslöst. Das, was der Körper auch machen würde, diese Amylase, diese Stärkeaufschneide-Enzyme, die gibt man dazu. Und im Laufe der Zeit, einfach durch Abwarten, wird diese Stärke aufgelöst und die Hafermilch immer süßer. Aber es stimmt natürlich kein Zuckerzusatz. Mhm. Das ist nicht gelogen. Mhm. Es ist nur chemisch so gemacht, dass der Zucker entsteht.
Ja.
Und das ist halt unverschämt, würde ich sagen.
Ja. Und ich denke, also wenn man ein bisschen forscht, weiß man eigentlich auch, so wird im Prinzip bei jedem Lebensmittel getrickst, was wir verarbeitet angeboten bekommen. Ja. Ja. Mhm.
Also da, man kann sagen, da wo eine Zusammensetzung auf dem Zettel dran steht, das ist immer verarbeitet. Mhm. Natürliche Lebensmittel haben sowas nicht.
Ja, da steht dann nur Hafer.
Ja, da steht einfach der Hafer rum.
Ja. Also, ne? Okay, das ist eine ganz gute Navigation, ja, wie ernähre ich mich gesund. Kommt es in der Natur vor oder wurde etwas daraus gemacht?
Ja. Ja, und auch so spezifische Sachen, wenn immer Sirup steht, ne? Fructose-Sirup, Glucose-Sirup, Fructose-Glucose-Sirup, das ist Müll, das ist schlichtweg Müll. Mhm. Aber halt süß.
Ja, und wirklich überall drin, wenn man raufguckt.
Ja, weil es billig ist.
Ja, okay.
Schrott.
Ja. Okay. Gut. Genau, dann hatten wir die DNA-Analyse des Haares. Und dann kommen wir zur VNS-Analyse, die fand ich besonders spannend. Da geht es um das vegetative Nervensystem. Man guckt also, was ist derjenige für ein Stresstyp? Sympathikus, Parasympathikus?
Ja, wie ist er gerade im Stress? Das ist eine Momentaufnahme. Man kann zwar schon den Stresstyp erkennen durch Unterhaltung, aber das ist halt eine schöne, so ein Schnappschuss. VNS-Analyse, da geht es um das vegetative Nervensystem. VNS ist die Abkürzung. Das ist das Nervensystem, das wir nicht kontrollieren können. wo also Herz drüber läuft, die Lunge, die Atmung, die Niere, die Leber, ne, also Verdauungsorgane, die sind Gott sei Dank aus unserem bewussten Entscheidungsprozess rausgenommen. Mhm. Ja, das würden wir schon längst nicht mehr leben.
Okay.
Ja, und was wir hier machen, das ist, wir messen die Herzratenvariabilität, heißt es. Unser Herz hat eine bestimmte Art zu schlagen, das schlägt aber nicht jetzt wie so ein Metronom, dumm, 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 sondern hat eine gewisse Breite. Ne? Die zwei, drei, vier Pulsschläge hintereinander sind immer unterschiedlich weit auseinander. Das ist normal. So. Dann gibt es halt die chaotische Variante, dass du Herzrhythmusstörungen hast. Oder die sehr gestresste Variante, wo du nur wie so ein Metronom tatsächlich tickst. Und das ist ungesund. Mhm. Also je regelmäßiger der Herzschlag, desto ungesunder, desto kränker ist der Mensch. Mhm. Das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis. Und aus dieser, obwohl wir nur das Herz messen, kann man Rückschlüsse aufs autonome Nervensystem schließen. Das ist das Geheimnis von dieser Analyse. Und du siehst, das sind ja zwei Messungen. Das ist die eine Messung, wo du eben über 500 Herzschläge abwartest, um eine Statistik daraus zu machen. Und im zweiten Teil hast du ja atmen müssen. Ne? Da hat dir das Gerät einen Atemtakt vorgegeben, 6 Atemzüge pro Minute. Und da brauchst du dann nur so 130 Herzschläge für die Statistik. Und du siehst sofort, wie du darauf reagierst.
Ja? Ja.
Da war der Stress war bei dir ja nicht so dramatisch hoch. Die Bremse hat ein bisschen gefehlt, ne, wenn ich das sagen darf. Und durch das Atmen hast du das ausgeglichen.
Ja.
Also allein durch 2 Minuten Atmen war dein autonomes Nervensystem völlig anders.
Mhm. So.
Und da kann man schon sehen, okay, das System mag ein bisschen an die Wand gefahren sein oder überlastet sein, aber die Regulationsfähigkeit ist da. Und das ist entscheidend.
Ja.
Und da kann man ansetzen, kann trainieren.
Ja. Und vor allem innerhalb kürzester Zeit. Also du hast gerade gesagt, 2 Minuten geatmet und man hat direkt gesehen, auf dem zweiten Bild war dann die Säule des Parasympathikus, also der Nerv für unseren Entspannungszustand, der dafür ist, dass wir in die Ruhe kommen, gleich viel höher. Ja. Und du hast auch erklärt, dass es das, was man beachten muss, also wenn ich einen überschießenden Stresstypen habe, versucht man natürlich die Stresssäule zu dämpfen durch bestimmte Stressbewältigungsstrategien vielleicht. Und bei mir war es aber im normalen Bereich der Stresslevel, aber der Parasympathikus ein bisschen niedrig, also versucht man ihn nach oben zu ziehen. Und das ging dann über die Atmung.
Genau.
Magst du mal eine Atemübung zeigen vielleicht? Weil ich fand erstaunlich, also du hast auch gesagt, ich würde das Meditieren jetzt nicht ausreden, ja. Aber so sieht man einfach, innerhalb von 2 Minuten kann man sich in die Ruhe bringen. Und ich glaube, so im Büro, wenn mal was mit den Kollegen ist, am Telefon irgendwas ein bisschen chaotischer läuft, ist es ja eine einfache Sache, sich hinzusetzen und sich wieder in die Ruhe zu bringen, ja, in den Ausgleich.
Ja.
Fällt dir spontane Atemübung ein?
Also sind zwei Atemübungen, die ich dich da empfehle. Das eine ist das Atmen im Kreis. Also man atmet zum Beispiel 4, wir können es auch gleich mal machen, 4 Sekunden lang ein. Also nach Gefühl, kann auch 5 sein. Also man zählt halt, aber es muss einem leicht fallen. Das darf jetzt keine Anstrengung sein. Mhm. Nur 4-5 Sekunden hält jeder durch. Einatmen, 4-5 Sekunden ausatmen. So, dann, aber unten keine Pause. Sofort wieder einatmen. Durch die Nase ein, durch den Mund raushauchen. Und unten direkt weitermachen. Und du stellst deinen Wecker 3 Minuten, bis mit der Klingel bist du fertig.
Mhm.
Ansonsten machst du nur ein und aus. Ich sage im Kreis atmen, weil man halt keine Plateaus hat. Ne?
Ja.
Sofort wieder weitermachen. Und das andere ist eine Übung, die Fünferbox. Da hat man Plateaus. Da atmet man 5 Sekunden ein, oder wenn man es noch nicht kann, vielleicht 4 Sekunden. Es soll auch ein Gefühl geben, dass man atmet nicht, weil es sein muss, sondern weil es Spaß macht.
Mhm.
Ja? Und am Anfang vielleicht 4 Sekunden, später 5. So, man atmet 5 Sekunden lang ein, hält 5 Sekunden, 21, 22, 23, 24, und dann auch 5 Sekunden aus, 21, 22, 23, 24, und 5 Sekunden unten halten. Und wieder ein. Halten. Und aus. Und halten.
Mhm.
Ja, das ist jetzt ein bisschen anstrengender, aber...
Wie lange würde man das machen?
Auch 2-3 Minuten, das reicht. Ne? Und wenn du zu viel im Kopf hast, wenn du wirklich so ein Geschnatter da oben hast, dann ist die Fünferbox ideal.
Okay.
Du kommst zu nichts anderes als zum Zählen. Das heißt, das Hirn beruhigt sich zwangsweise.
Mhm.
Ja? Wenn du dich eher präsent fühlen möchtest, wenn du fühlen möchtest, dass du hier im Leben bist, dann nimmst du die in Kreisatmung durch die Nase ein, durch den Mund aushauchen. Ja, das kannst du richtig deine Präsenz machen. Und man hat es jetzt auch gemessen, In der Zeit geht die Hirnfrequenz runter. Also im wachen Zustand hast du so Frequenzen im Bereich 13 bis 20 Hertz im Hirn. Du bist halt wach oder höher. Und da gehst du runter auf 10, 8, 7 Hertz, gehst in den Alpha-Zustand. Du bist einfach viel präsenter, nimmst Sachen besser auf. Mhm. Und das geht nur durch Atmung. Du musst nichts anderes machen als atmen.
Ja, das stimmt. Und der Alpha-Zustand ist ja auch der Zustand, wo unsere Kreativität erweckt, unsere Anbindung, ja, man sagt, unser Schöpferbewusstsein quasi auch wirklich zum Tragen kommen kann, was ja in unseren Stressphasen, Beta, Gamma, glaube ich, auch.
Kann man es noch höher, genau.
Und dann auch nicht mehr viel geht, ja, dann funktionieren wir in diesen Mustern.
Ja. Und deshalb bringe ich meine Patienten gerne in diesen Alpha-Zustand, also wirklich mit dieser Atemübung. Mhm. Und dann gehen wir in die Probleme rein. Dann gehen wir in diese Glaubenssätze rein. Da stört das Äußere nicht mehr so. Da bist du wirklich im Patienten schon drin und kannst direkt an die Emotionen rangehen, die eine Rolle spielen. Weil es sind immer die Emotionen, nicht die Ereignisse. Immer die Emotionen, die damit verknüpft sind. Diese Signatur da drauf. Und die kriegst du im Alpha-Zustand einfach geliefert. Mhm. Der Verstand, der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr reingrätschen.
Mhm. Ne? Ja.
Und das ist der Vorteil von dieser Atemtechnik.
Ja. Und du hast ja auch eine Methode, die machen wir aber gleich zum Schluss. Selbst wenn der Verstand sagt, nein, das kann nicht die Ursache sein, nehmen wir den Partner, ja, der toxische Partner, das ist ja vielleicht was man sich über Jahrzehnte auch nicht so eingestehen kann oder sehen will. Aber dann arbeitet man ja mit dem Unterbewusstsein. Das heißt, man guckt ganz genau und der Körper sagt dann doch, das machen wir später noch. Ich will noch mal vorher, wir haben auch mit dem Time Waver gearbeitet. Und das ist ein Gerät, das mag ich, hab dir schon erzählt, ich habe schon mal damit gearbeitet, mit jemand anderem. Und das haben wir gestern auch gemacht. Vielleicht erklärst du nochmal für diejenigen, die Time Waver noch nicht gehört haben, was kann das Gerät, was macht das Gerät und was kann es mir anzeigen?
Also mit dem Time Waver bin ich in der Radionik, so heißt es, im Informationsfeld. Das heißt, ich habe dort nichts Greifbares. Ich habe kein Organ oder irgend sowas. Ich kann also Organe nicht messen, aber ich kann herausfinden, inwieweit die im Informationsfeld zum Beispiel von ihrer Kohärenz, heißt das, von ihrem idealen Zustand entfernt sind. Also ich könnte jetzt nicht im Milligramm Prozent irgendwas machen, aber ich könnte nachschauen, ob es der im Prinzip der Leber gut geht oder nicht, ja, ob die wie sie drauf ist.
Mhm.
Und man kann auch herausfinden durch Fragestellungen, wie der Körper reagiert, zum Beispiel auf emotionale Stressfaktoren. Und da gibt es viele, viele Datenbanken, die man dazu nutzen kann. Und wenn dann ein Experte vor dem System sitzt, dann holt er wirklich das Letzte aus dem Timer raus. Und dann kommst du wirklich dahinter, warum jemand so reagiert. Also es geht nicht zum Beispiel darum, wenn ein Patient kommt, typischerweise eine Frau mit Blasenentzündung. Man würde die Blase nicht diagnostizieren können. Aber man würde den Konflikt erkennen können, der hinter dieser Blasenentzündung liegt. Und das ist ja viel interessanter.
Ja.
So, und da könnte man durch gezielte Fragen stellen, bestimmte Datenbanken nutzen. Und dann käme drauf, aha, vielleicht doch Angst oder Prokrastination, Unterdrückung und dann kommt man ins Gespräch. Also der Timer macht dann nichts. Er liefert erstmal unheimlich viel Stoff für tolle Fragen, die der Patient dann beantworten darf.
Mhm.
Ja, und aus dem macht man vielleicht eine zweite. Messung ist falsch, der Ausdruck, eine zweite Analyse und bekommt wieder einen Hintergrund.
Mhm.
Und dann gehst du Ebene für Ebene und dann irgendwann bist du genau da, wo es sein wird.
Ja. Und spannend war auch ganz am Anfang, tauchte ja so eine Aura-Analyse auf. Also die Chakren wurde geguckt, welche sind okay, welche sind im Balance. Und das fand ich auch spannend. Also es war über Handauflegen sozusagen auf dem Gerät und dann erfolgte die Analyse. Wie kann er denn jetzt meine Chakren messen? Vorher weiß er, dass mein Herzchakra
also,
gut ist.
Das ist so ähnlich wie das Handy. Woher weiß das Handy, wie spät es ist? Da gibt es halt elektronische Sachen, die das machen können.
Mhm.
Und das Entscheidende ist, wie du interpretierst du das. Das, was du siehst, ist das eine.
Mhm.
Das, was du draus machst, ist das andere.
Mhm.
Ja? Also nur zu sagen, das hat jetzt 80% und das andere 70%, 60% ist noch schlechter. Was mag denn der Grund sein, dass das eine bei 80-90% Füllung wie bei einer Batterie ist und das andere nur 50% hat? Da schauen wir halt nach, was ist denn im Leben gerade los? Welches Herzensthema ist da bewegt worden oder wo ist ein Angstszenario aufgetaucht? Wo hat er sich geschämt? Wo sind so Schamsachen?
Mhm.
Das kann man da wunderbar rausholen.
Ja.
Also es geht nicht darum, jemandem strahlenden bunten Kranz zu zeigen, sondern zu nachschauen, wo ist die Balance gerade halt nicht da.
Ja. Und er hat ja auch direkt in der Analyse mit eingebracht, was sind die, das Lebensthema oder die jeweiligen Lebensthemen.
Das ist eine Sache der Datenbankauswahl. Also das entscheidet immer der Experte vor dem Gerät, welche Datenbanken er nutzt. Mhm. Und wenn es darum geht, dass man sagt, okay, wir gucken uns mal die Lebensthemen an, dieser Mensch, der strauchelt ein bisschen oder hat noch die Orientierung vielleicht nicht gefunden, dann kann man die mit rausziehen, diese Datenbank, kann sagen, was bietest du da an? Mhm. Dann haben wir ein paar schöne Themen gefunden. Mhm. Ja. Und ich arbeite gern mit diesen Themen, das sind Essenzen, weil die durch alle Dimensionen hindurch wirken. Aber die haben die körperliche Ebene, die haben die zeitliche Ebene, die haben auch sozusagen die kosmische Steuerung so ein bisschen mit drin. Essenzen enthalten alles. Mhm. Und da hast du den ganzen Körper und den ganzen Menschen quasi auf dem Tablet und kannst dann anschauen. Das ist ja schon eine hochspannende
Angelegenheit. Ja, das stimmt. Faszinierend. Und die Themen, die dort gefunden worden sind, haben wir ja dann genommen. Und dann sind wir zum Schubsen gekommen. Ich habe es schon erklärt. Also das heißt, du arbeitest nicht kinesiologischen Test. Kennen die meisten mit dem A, man wird die Themen werden ausgetestet. Du hast dich für das Schubsen entschieden. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie funktioniert es und warum arbeitest du damit?
Also das Schubsen ist auch eine kinesiologische Testmethode, weil ich den Muskelapparat mitnehme. Ich nehme dieses Schubsen, weil der ganze Körper hergenommen wird und nicht ein Kennmuskel, der irgendwann nach 20 Tests halt auch ermüden kann. Mhm. Der Mensch kann sich nicht dagegen wehren, gegen die Reaktion. Mhm. Und ich rede wirklich mit dem Unterbewusstsein. Und es kann oft sein, also wir erleben es immer wieder, dass das, was der Mensch denkt und das, was der Körper ihm kinesiologisch sagt, völlig unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Und es ist eine starke Erfahrung, wenn du merkst, dass du auf einen bestimmten Kennsatz oder Testsatz umfällst, weil es dich schwächt. Also es geht nicht um, ist richtig oder falsch, sondern bewegt mich und bewegt mich nicht. Das macht dich schwach, weil es dich bewegt, weil es dich trifft. Und dann wird das aufgelöst und dann hast du den gleichen Testsatz und plötzlich passiert nichts mehr. Mhm. Und du sagst, das kann nicht sein. Vorhin bin ich doch wirklich umgeworfen worden fast und jetzt stehe ich wie so ein Baum. Mhm. Und genau darum geht's. Mhm. Wir arbeiten im Informationsfeld. Das heißt, die Sachen, mit denen wir arbeiten, auch wenn es Traumata sind, aus welcher Kindheit auch immer, es ist alles eine Illusion. Es ist Information in einem großen Informationsfeld. Und dann nehme ich die Information, die mir nicht gefällt, und tausche die mit einer Information aus, die besser ist. Mhm. Ja, wie wenn ich einen USB-Stick habe und mache halt eine andere Musik drauf. Mache ich jetzt mal Mozart statt Heavy Metal. Mhm. So, dem USB-Stick ist das egal, der lässt das mit sich machen. Bei uns ist es so, dass wir unendlich viele Backups haben. Das heißt, wir tauschen die Information einmal aus und wundern uns, dass am nächsten Tag das alte Ding wieder da ist. Also wir müssen einmal mehr verändern, als Backups da sind. Und deshalb sind manche Sachen nach 2 Wochen weg und manche nach einem Vierteljahr noch nicht. Mhm. Ja, wenn sie ganz tief eingegraben hat.
Ja.
Und es gibt halt so klassische Themen. Ich sage es den Patienten aber auch immer von Anfang an, es gibt Themen, die sind ganz schnell weg. Also Zwillingsthemen, verlorener Zwilling, ist in der Regel sehr schnell weg, 1-2 Wochen. Aber so ein Selbstliebeverbot oder nicht gut genug Themen, die dann so 50 Jahre dann schon durchs Leben gehen, die sind zäh. Mhm. Aber das ist okay.
Und die haben sich ja in all meinen Lebensbereichen manifestiert, ja, wenn ich innerlich diese große Minderwertigkeit in mir spüre, von der ich glaube, dass sie ganz viele in unserer Gesellschaft haben. Dann, ja, es ist ein Prozess sozusagen.
Wir sind auch so erzogen worden. Ne? Du fängst in der Schule schon damit an, du wirst bewertet. Ne? Das wird der Fokus, rote Schrift, der Fokus auf Fehler. Mhm. Statt den Leuten zu zeigen, wo, wenn sie gut sind, was sie schon alles können, wird immer gesagt, ein roter Punkt, du hast schon eine 2 mit einem Fehler im Diktat. Mhm. Aber wir sind so erzogen.
Ja, okay. Sehr spannend fand ich noch, und das ist ja jetzt ein Thema, was uns vermutlich für die Zukunft für eine ganze Weile noch beschäftigen wird. Time Warrior hat auch unterschieden bei der Covid-Impfung, welchen Einfluss gibt es dadurch? Also Menschen, die jetzt geimpft worden sind oder sich haben impfen lassen, man kann genau sehen, hatte es denn Auswirkungen auf den Körper oder hatte es keine? Und vielleicht kannst du noch mal sagen, was sind deine Erfahrungen? Hat es in jedem Fall eine negative Auswirkung oder kann man auch sagen, manchmal kommt der Körper damit zurecht? Und
das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das, was der Time Warrior da zeigt, das ist eine Datenbank von mir selber, wo er Hinweise gibt, dass wir mit Viren zu tun haben oder mit Impfungen zu tun haben. Das sind alle möglichen Impfungen sind da drin. Wo wir sagen, kann das auf den Körper Auswirkungen gehabt haben? Ist da ein Anteil dran? Manche Sachen können von der Infektion genauso gut kommen wie von der Impfung. Manche Sachen sind aber impfungsspezifisch und das gibt es auch. Wir haben mittlerweile auch sehr viele Laborergebnisse, die uns Hinweise geben, ist das jetzt eine Sache, die eher auf die Impfung, auf die mRNA-Impfung zurückzugehen scheint oder auf eine Infektion. Das kann man mittlerweile im Labor auch ganz gut sehen. Ich bin jetzt in einer Arbeitsgruppe mit denen, die sich da beschäftigt.
Mhm. Können wir ruhig nennen, Corona
Solutions? Corona Solutions halt, ja. Die ist auch ziemlich weit verbreitet. Und das sind wirklich also eine ganze Menge Experten, nicht nur Mediziner, sondern auch Juristen und was man also so braucht. Und wir sind nicht nur vorsichtig, weil es opportun wäre, sondern weil wir einfach nicht zu viele Sachen ins Feld schicken wollen, die vielleicht gar nicht stimmen. Mhm. Aber es gibt bestimmte Sachen, die sich rauskristallisieren. Und wir wissen halt auch durch zeitliche Zusammenhänge, wenn jemand das dritte Mal geimpft worden ist, nach der ersten Impfung schon schwach war, nach der zweiten so eine Art Migräneanfall hatte und nach der dritten einen epileptischen Anfall, da weiß man, okay, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da was zusammenhängt. Mhm. Und da kann ich mit diesen feinstofflichen Methoden auch Hinweise bekommen. Mhm. Und das reicht aber nicht. Das heißt, du musst dann schon im Labor nachschauen. Aber du hast einen Hinweis, es lohnt sich, diese Laboruntersuchung zu machen. Mhm. Kannst du auch sagen, nee, würde ich jetzt nicht dran denken.
Okay. Und in dem Fall, den du jetzt beschrieben hast, nach der dritten Impfung vielleicht epileptischer Anfall oder andere Erscheinungen, die man hat, wie würdest du damit umgehen? Wie kann man denn auch da Linderung oder vielleicht ganz Abhilfe verschaffen?
Das ist ein bisschen komplexer. Da kommt es immer darauf an, wie sehr der Patient bereit ist, sich sozusagen selber helfen zu wollen oder sich als Opfer sieht. Wenn es gelingt, ihn sozusagen zum wohlwollenden Täter zu machen, wo er sagt, okay, ich habe, wenn es den Arm abgefahren haben, kannst du auch nicht sagen, wachs einfach nach. Ne? Also es gibt Schäden, die sind halt einfach da. Mhm. Aber es heißt nicht, dass ich mein Leben an diesem Schaden ausrichten muss. Sondern was kann ich tun, damit der Schaden mein Leben minimal vielleicht noch beeinträchtigt? Ja, und da kann man drüber nachdenken, dass man nachschaut, okay, was habe ich für Fähigkeiten, wo hat mich das getroffen, wie oft hat mich das belastet, was sollte ich meiden und dann gestalte ich mein Leben so. Mhm. Es geht darum, dass ich geheilt und glücklich sein kann, auch wenn da noch ein Schaden da ist. Also manche Leute mit Unfallschäden, die sind behindert, die sind nicht krank. Also wenn dir ein Arm fehlt, ist es eine Behinderung, es ist keine Krankheit. Mhm. Ja, oder wenn du den Boris Gründl anschaust, der mit ein paar 20 Jahren beim Felsensprung komisch aufgekommen ist, da war kein Fels im Wasser. Der ist nur mit dem Kopf schräg aufgekommen und hat sich einen hohen Querschnitt eingefangen, das heißt ab hier gelähmt. Und er war lange in so einer Reha und hat sich dann gesagt, wenn ich mich um die 90% meines Körpers kümmere, die nicht mehr funktionieren, bin ich weiterhin Opfer und kaputt. Wenn ich mich um die 10% kümmere, die noch in Ordnung sind, kann ich was machen. Und das ist einer der besten Führungstrainer. Mhm. Ja, der fährt mit seinem Rolli über die Bühne und trainiert Manager. Und er hat ein Buch geschrieben als Rollifahrer, Steh auf, ja, ein super Buch. Mhm. Also der strahlt das aus, was man tun kann, wenn man sich um das kümmert, was man kann. Mhm. Und nicht um das, was fehlt. Mhm. Und so mache ich das mit Patienten auch, die in irgendeiner Form einen Schaden vielleicht auch davongetragen haben. Nicht drauf schauen, was jetzt nicht mehr geht. Mhm. Ja, drauf schauen, was ist noch anders da. Mhm. Und wenn da der Schwerpunkt auch des Interesses kommt, der Energie, des Verstandes, und, ne, dann mag sein, dass der Schaden ab und zu mal durchleuchtet. Mhm. Vieles etwas vielleicht verlangsamt, ne, aber nicht mit der Rolle spielt. Mhm. Und darum geht's. Ja. Aber das hängt sehr davon ab, wie weit ein Patient mit sich selber gelernt hat, umzugehen.
Mhm. Und auch vielleicht seine Themen auch schon bereinigt hat. Ja, das macht ja auch was. Also aus der Erfahrung von gestern, als wir den Glaubenssatz behandelt haben, den, sag ich mal, destruktiven, ja, oder das, was sich da falsch verknüpft hat. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wir haben das mit der...
Der wunde Punkt, der liegt hier, das ist so unter dem Schlüsselbein, der Hälfte vom Schlüsselbein, so handbreit runter, gibt es den wunden Punkt, heißt Integrationspunkt, heißt Auge des Herzens, gibt es so verschiedene Punkte, also Namen dafür. Und wenn man den bedient, sozusagen massiert, verbindet man die beiden Hirnhälften miteinander. Und Herz und Kopf. Und damit kann das, was man spricht, viel leichter ins Unterbewusstsein, als wenn der Verstand reingrätschen könnte. Das kann er nicht mehr, wenn man das macht. Das sind die wunden Punkte. Und da komme ich halt einfach tiefer. Mhm. Und dann ist halt für diese Sitzung halt auch der Glaubenssatz tatsächlich mal gelöscht. Mhm. Wenn da genug Backups da sind, ne, wird er sich erholen. Aber je öfter du das machst, desto mehr ist es wie so eine Dämpfung. Mhm. Und irgendwann ist es halt weg.
Mhm. Ist die Verknüpfung gelöscht oder überschrieben?
Gelöscht, genau.
Ja.
Genau.
Okay. Ja, das war interessant. Also wir haben das ja gestern gemacht, ja, beim ersten dich so nach vorne und dann beim zweiten Mal, nachdem wir das gemacht hatten. Man merkt auch, es ist wie so eine innerliche Aufrichtung. Ja. Also da ist was weg, was er vorher so ein bisschen gedämpft hat.
Genau,
unbewusst natürlich.
Genau. Und das macht dich schwach. Ne? Mhm. Ja. Und diese Schwäche, die kann man spüren. Ich habe zum Beispiel viele Kinder, die zuckersensibel sind, die das natürlich nicht glauben. Du kannst dem Kind nicht sagen, pass auf, Zucker schadet dir. Ne? Mhm. Das geht nicht. Ne? Aber wenn du dem Gummibärchen im Glas in die Hand gibst und so einen Schubstest machst und der merkt, dass er mit dem Gummibärchen umfällt und ohne Gummibärchen nicht, ne? Dann sagt er, könnte schon was dran sein. Mhm. Und dann sage ich immer, pass auf, wenn du Fußball spielst in der Mannschaft, gebt euren Gegnern vor dem Spiel ordentlich Gummibärchen, dann habt ihr eine höhere Chance zu gewinnen, weil sind die nämlich schwach. Und dann denken die ein bisschen nach.
Als Gastgeschenk.
Ah, da könnte was dran sein.
Ja, okay. Ja. Und wir haben zum Beispiel bei der VNS-Analyse, ist noch ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert, ich habe ein Bauchnabelpiercing gehabt und da hast du noch gesagt, ui, das könnte stehen für einen bestimmt 30-prozentigen Energieverlust. Da haben wir das ja auch so ausgetestet, nicht die Gummibärchen, sondern das Piercing. Und dann hast du noch gesagt, der Bauchnabel ist etwas, was in der Akupunktur zum Beispiel nie behandelt werden würde. Warum ist die Stelle so zentral dafür, dass wir vielleicht darüber dann die Energie verlieren würden?
Das ist der zentrale Punkt, den du mit dem Leben in Verbindung zu deiner Mutter hattest. Mhm. Das ist das zentrale Eingangstor. Und das gilt als verbotener Punkt. Natürlich kannst du da eine Nadel hinsetzen, wenn da ein lokaler Anlass dafür da wäre. Aber du würdest ihn als systemischen Punkt nicht hernehmen. Mhm. Ja, und meine Erfahrung ist, dass halt Piercings, durchaus auch Verletzungen, aber halt diese Piercings im Bauchnabel bei eigentlich bisher allen eine massive energetische Absenkung bewirkt haben. Du kannst so ein Piercing in die Lippe rein tun, in die Zunge, in die Mamille, wo auch immer hin. Da passiert ganz wenig, aber im Bauchnabel hast du fast, also wirklich 98-99% energetische Schwäche. Mhm. Und du hast auch gesehen, als du den rausgenommen hattest, ne, ja, warst du plötzlich energetisch stärker.
Ja. Ja.
Und allein das Hinhalten dieses Teils an die Stelle hat dich ja schon wieder schwächer gemacht. Mhm. Also da ist schon was dran.
Mhm. Ja, okay. Ich habe es heute Morgen, also man spürt ja dann hin, ich habe gesehen, oh, jetzt ist er raus, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
Ja.
Und habe aber, hat sich anders angefühlt tatsächlich, ja. Ja gut, sehr interessant. Und wir haben vorhin über das Thema gesprochen, wenn der Patient gesund werden möchte. Das heißt, das ist ja ein wichtiger Aspekt. Dein Buch heißt auch so, deine Lizenz zur Selbstheilung. Hier kann man übrigens alles nochmal nachlesen, worüber wir gerade sprechen. Da gibst du Tipps auch, wie ich bestimmte neue Glaubenssätze integrieren kann und so. Also ganz umfangreich. Und aber was dir wirklich wichtig ist, ist zu sagen, okay, der Patient muss schon die Erkenntnis haben, es hat etwas mit mir zu tun und auch den Willen haben, es besser zu machen als vorher.
Ich habe immer ganz zu Anfang schon, wenn ein Patient zu mir kommt, habe ich immer zwei Fragen. Die eine Frage ist, warum wollen Sie denn überhaupt geheilt werden? Das finden die immer ganz komisch. Und die zweite Frage ist, was machen Sie denn anders, wenn Sie geheilt sind? Und ich erkläre es dann auch. Also ich habe zum Beispiel Patienten, die sind durch eine Fibromyalgie oder ähnliches Schmerzhaftes, ne? Also die brauchen eine Diagnose, ne? Sind ja aus ihrem Job rausgekommen. Glücklicherweise Lehrer. Ne? So, und wenn ja für 3 Jahre in Rente gesetzt werden und dann so nach 3 Jahren überprüft werden, ob die wieder dienstfähig sind, werden die nach 3 Jahren nicht geheilt sein. Weil die haben halt die Krankheit gebraucht, um aus dem Job rauszukommen. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, warum wollen sie geheilt werden, wenn die sagen, ja, ich will halt wieder fit sein, dann sage ich auch auf die Gefahr hin, dass sie dann so fit werden, dass sie wieder zurück müssen in den Job, aus dem sie mit der Krankheit raus sind. Spätestens dann macht's Klick. Mhm. So. Mhm. Ich habe wirklich viele, viele Patienten dieser Art. Und die müssen 2 Entscheidungen treffen. Die müssen erstens die Entscheidung treffen, ich gehe nicht wieder in diesen Job, egal was passiert. Und wenn das geklärt ist, kommt das Zweite. Und zweitens entscheide ich mich dafür, gesund zu werden. Oder geheilt. Aber du kannst nicht das zusammen machen, das geht nicht. Mhm. Wir müssen die Entscheidung treffen, ich gehe aus dem Job raus, egal was passiert. Mhm. Sonst kriegst du da nicht keine Heilung.
Ja. So? Also aus dem toxischen Feld dann wirklich sich quasi entfernen und nicht, ich heile die Symptome und gehe ins gleiche toxische Feld.
Nicht machen lassen, sondern machen.
Machen.
Mhm. Ja, die Verantwortung übernehmen Und dann kann es halt sein, dass man kündigen muss, dass man was anderes suchen muss. Aber sobald du diese Entscheidung getroffen hast, hast du dir quasi so die Erlaubnis für die Heilung gegeben. Und dann kann es auch losgehen. Aber solange diese Verknüpfung da ist, sage ich auch, solange diese Entscheidung nicht getroffen ist, kann ich Ihnen beim Schmerz, bei der Schmerzbewältigung helfen, aber wir sprechen dann nicht über Heilung.
Gut. Also da, das ist ja auch ein bestimmter Bewusstseinsraum. Ich habe das gestern auch nochmal beim Schubsen gemerkt, der sich aufgemacht hat, okay, auch das Darmthema, nicht nur, ich kenne das Thema dahinter, sondern es bin quasi wie aktiv daran beteiligt, dass es dann von Zeit zu Zeit einfach mit auftaucht, obwohl man das auf der Verstandesebene nicht so sehen würde.
Nee, also ich war bei Allergien, hast du vorhin den Fall angesprochen, sag ich, wir müssen dafür sorgen, dass sie die nicht mehr brauchen, die Allergie. Die Allergie ist ein verlagerter Kriegsschauplatz. Da bin ich halt nicht bereit, an der Stelle den Konflikt zu lösen, wo es sein müsste, im Außen, sondern ich hole mir das nach innen. Und wenn ich sage, okay, ich brauche das nicht mehr, ich kann das dort klären, wo es wirklich stattfindet, dann kommt auch keine Allergie mehr. Mhm. Und das ist dann schon für manche nicht wirklich nachvollziehbar, dass die neben dem Rapsfeld, wo die sonst asthmatisch umgefallen werden, plötzlich vorbeilaufen können, joggen können und nichts passiert.
Mhm. Ja, spannend. Und abschließend würde ich gerne nochmal auf das Thema Entgiftung kommen. Also jetzt gibt es es gibt ganz, ganz viel zu dem Thema Entgiftung. Und die Frage ist, wann empfiehlst du es und wann nicht? Wir haben gestern darüber gesprochen, per se, ist es per se empfehlenswert für jeden, oder?
Nein, per se nicht. Also es sollten schon Anhaltspunkte da sein, dass der Körper überlastet ist mit den Toxinen, die er hat. Wir haben immer Toxine im Körper. Mit dem Leben ist es einfach verbunden, dass wir Toxine aufnehmen. Aber wir haben auch ausgesprochen tolle Entgiftungsmechanismen. Verschiedene Stufen von Entgiftungsmechanismen. Und der Fehler, den viele machen, ist, dass die diese Stufen nicht beachten. Also wir haben eine Stufe, wo die Gifte löslich gemacht werden, sodass sie überhaupt transportfähig sind. Und wir haben eine andere Ebene, wo dann diese gelösten Sachen rausgeschmissen werden aus dem Körper, von Niere, Leber und so. Wenn ich jetzt die Gifte löslich mache und nicht dafür sorge, dass die Ausführungskanäle offen sind, dann habe ich eine Umverteilung. Dann habe ich viel Gift im Körper, aber keiner lässt es raus. Das muss ich beachten. Und ich schaue halt immer wieder nach, dazu auch, dass das Erde-System gibt da wunderschöne Hinweise, ob überhaupt eine toxische Belastung da ist. Ja, wir haben ja gestern auch bei dir gesehen, toxische Belastung, nee. Oder die waren in einem Bereich, wo man sagt, ja, da ist was, aber der Körper kommt damit zurecht. Da werde ich doch nicht intervenieren, wenn ich weiß, der Körper macht das mit sich.
Ja. Ja.
Ich habe viel mit Störfeldern gearbeitet. Es gibt Leute, die haben 5, 6 Amalgamfüllungen und keinerlei Beschwerden, die haben sich arrangiert damit.
Der Körper hat es irgendwie.
Irgendwie haben die sich arrangiert. Mhm. Und es gibt Leute, die haben 2, 3 und leiden drunter. Mhm. Da muss man es auch wirklich austauschen und entgiften. Mhm. Aber bei den anderen sage ich, Hände erstmal weg. Der Körper hat sich arrangiert. Wenn ich in dieses Gleichgewicht reingehe, passiert wahrscheinlich Schlimmeres. Mhm. Da habe ich dann plötzlich einen Rheumaschub oder was der Geier was. Ja. Und da halte ich mich immer zurück. Mhm. Der Körper ist schon ein hochintelligentes System. Mhm.
Denke ich auch. Ja. Das denke ich zum Beispiel immer, man kann sich auf jeder Ebene verrückt machen. Ja, da kommen die Strahlen her und da kommt die Ernährung und da kommt das Trinkwasser und da kommt die Luft und so weiter. Aber dann denke ich immer, gut, wir leben ja alle noch. Also irgendwie hat der Körper ja, er passt sich ja an. Also das ist ja auch das, was über die letzten 100 Jahre hat auch die Impfungen irgendwie verkraftet, die wir als Kinder bekommen haben. Ja. Und von daher denke ich, hat er schon so einen Mechanismus. Und jetzt könnte man bei der Corona-Impfung sagen, das ist wieder etwas Neues, aber kann er auch damit lernen, umzugehen?
Ja, da muss man sagen, dass das, was als Impfstoff bezeichnet wird, kein Impfstoff ist. Mhm. Also wenn es ein klassischer Impfstoff wäre, könnte man sagen, wir behandeln das wie die anderen Impfstoffe auch. Mhm. Es gibt Menschen, da muss man das ausleiten, weil die wirklich toxisch wirken, aber sehr individuell, das ist jetzt nicht generell so. Diese genetischen Therapieformen, die wir mit dem Corona-Impfstoff verbinden, die sind anders. Da wird der Mensch umprogrammiert, das ist eine völlig andere Sache. Das heißt, ich muss da auch anders rangehen. Der Impfstoff selber ist irgendwann weg, aber das, was er angerichtet hat, ist nicht eine Verbesserung des Immunsystems, sondern eine Umprogrammieren von Zellen, die dann sozusagen den Virusanteil selber herstellen. Und das ist das, was den Menschen halt krank hält. Das heißt, ich muss da völlig anders rangehen. So ein klassisches Modell der Impfausleitung gibt es da nicht. da sind wir dabei, andere Sachen zu nehmen. Und das geht halt nicht in eine Richtung. Das ist nicht so ein biochemisches Verfahren, ich mache dann ein paar Globuli und lässt das Ding weg. Ah, so einfach ist das nicht mehr. Mhm. Ja, das ist eine bisschen komplexere Kiste.
Und kannst du einen kurzen Einblick geben, wo seid ihr da, auf welchem Wissensstand? Also welche, vielleicht wo forscht ihr, in welche Richtung, welche Möglichkeiten könnte es zukünftig dafür geben?
Also es gibt unterschiedliche, es gibt biochemische Sachen. Dieses mRNA, das M, wird ja immer so interpretiert als Messenger, weil man es so kennt. Aber das ist bei diesen Impfstoffen eben kein Messenger, sondern Modified RNA, also modifizierte RNA. Das ist ein ganz anderer Hintergrund. Das ist nur vom Titel her täuschende Hände. Mhm. Und der macht halt andere Sachen. Das heißt, wir müssen uns die Zellen anschauen, wie reagieren die? Und wie kann ich die Zellen durch eine andere Information umprogrammieren? Ich bin eher so in der Energiemedizin, ja, und das heißt, oder Schwingungsmedizin, und wir versuchen, das über Ideen, über Informationen rauszuholen, die der Körper selber produziert. Also sozusagen eine innere Abwehrhaltung zu erreichen. Wie beim Tumor auch, wo ich sage, wenn ich den Tumor verstanden habe, kann der auch wieder gehen. Ja, wo ich das Immunsystem einfach so informiere, dass das sagt, okay, damit werde ich her. Ich kann meine Zellen so beeinflussen, dass die diese veränderte Information loswerden und den Blueprint, den ursprünglichen Bauplan wieder übernehmen. Mhm. So, das ist der Ansatz, den ich immer fahre, wo ich sage, wir haben so viele Möglichkeiten, die ursprüngliche Informationsmatrix der Zellen dem Körper wieder zur Verfügung zu stellen, dass wenn der Patient mitmacht, das Angebot annimmt, und dann machen die Zellen das auch. Mhm. Aber er muss halt ein Ziel haben, wo es hingehen soll, und sich in dem Bereich der Heilung vorstellen können. Das ist nichts, was du erzwingen kannst. Heilung kannst du nicht erzwingen. Du kannst niemanden gegen seinen Willen heilen. Das funktioniert nicht.
Ja.
Okay. Dann muss er schon selber die Führungsrolle letztlich also sogar übernehmen.
Mhm. Und auch den Glauben daran, dass wir diese Kräfte in uns tragen, ja, die du da so lange schon erforscht hast. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Volker. Wir sind schon am Ende. Ich würde noch ein paar Fragen einfallen, aber wir lassen es jetzt erstmal dabei. Ich denke, es gab jetzt einen wirklich guten Rundumblick, welche Möglichkeiten es gibt. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, es gibt ja Analysen, die du auf die Ferne durchführen kannst, wo der Mensch nicht zwingend in die Praxis nach Bonn kommen muss. Aber da gibt es auch Grenzen. Also andere Sachen, hast du mir gesagt, gehen einfach nicht über die Ferne.
Genau.
Ja.
Also es gibt diese eine System, wo du den Computer in der Hand hattest. Hm? Mhm. Das kann ich nicht über die Entfernung machen. Mhm. Dann brauche ich wirklich den Patienten hier. Was immer geht, das sind Gesprächstherapien, das sind Analysen, die man gesprächsweise durchführen kann. Auch diese, dass man den Patienten in den Alpha-Zustand bringt. Das geht über die Entfernung. Mhm. Der Timewaver gibt Unterstützung, auch auf die Entfernung, aber wir sind im Informationsfeld. Das gibt, wie gesagt, das sind Hinweise. Du musst es interpretieren. Er macht selber nichts. Das ist wie so ein Knecht. Ja? Der hilft dir halt. Mhm. Ja, interpretieren musst du schon selber. Aber die Masse der Sachen, die ich mache, das ist sprechende Medizin. Dass wir wirklich reinschauen, wo sind Traumata, wo sind die emotionalen Signaturen da oben drauf und welche Möglichkeiten habe ich, diese Signaturen wegzunehmen, dass das Trauma übrig ist. Weil das Trauma, das Ereignis selber macht nichts. Immer nur die emotionale Signatur macht es zum Trauma. Mhm. Und wenn die wie so ein Pitzkappe, ne? Wenn die weg ist, hast du ein Event, so ein Ereignis, und das macht aber nichts. Mhm. Wie so ein Urlaubstag, ne? Mhm. So, und das ist das, das kann man über die Entfernung machen.
Okay, gut. Ja, ich danke dir sehr. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in diese ganze Welt der Selbstheilungskräfte. Und die ist sehr spannend. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Herzlich gerne, Juli.